Herzlich willkommen bei Mind the Tech Cybercrime Gesellschaft, beziehungsweise herzlich willkommen in der ersten Folge unserer neuen Staffel, ja, zum Thema der Sex und das Internet. Kleine Info, wer direkt hier reingeslidet ist, dem bzw. der möchten wir die Intro-Folge zu dieser Staffel ans Herz legen, die wir dieser Folge hier vorgeschaltet haben. Da gern mal reinhören, um schon mal einen kleinen Überblick über die bevorstehenden Episoden zu erhalten. Heute wollen wir einen kleinen historischen Abriss liefern und die Verbindungslinien nachzeichnen, die uns aufzeigen, wie der Sex eigentlich ins Netz kam. Es ist ja fast schon eine kleine Tradition, dass wir mit der Historie beginnen. Und eines kann man jetzt schon sagen, bei dem Thema liefert es so viel relevanten Kontext, also umso wichtiger, dass wir das machen.
Genau. Isa, ich schlage vor, wir machen das wie beim Cyberkrieg. Lass uns mal auch hier so von Dekade zu Dekade hangeln. Denn Online-Pornografie ist ganz eng mit der Evolutionsgeschichte des Internets und der Technik im Allgemeinen verbunden. Jeder Innovationsschub hat auch unmittelbare Implikationen auf die Sexkultur im Netz. Und das wird auch weiterhin so sein.
Ja, da hast du wohl recht. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich eine Frage in den Raum werfen. Erstmal nur empfangen und wahrnehmen bitte. Um die Antwort kümmern wir uns dann später. Die Frage lautet: Wer hat wen groß gemacht? Das Internet die Pornografie oder die Pornografie das Internet? Ich lasse das jetzt erstmal so stehen.
Ja, gute Frage.
Fangen wir an mit unserer Reise zurück zu den Wurzeln. Und das heißt zurück zu den historischen Anfängen vernetzter Rechner. Die lagen bekanntlich in den 1960er Jahren, aber wir springen direkt ins darauffolgende Jahrzehnt, nämlich in die 1970er. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wie in einem laborähnlichen Raum ein nerdig, bärtiger, leicht untersetzter Mann mit Brille und müden Augen die Kinnlade herunterklappt, weil ihm gerade ein echter Meilenstein gelungen ist. Er hat soeben die Kommunikation via E-Mail erfunden. Die Rede ist natürlich vom US-amerikanischen Informatiker Ray Tomlinson, der längst seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Internets hat. Der Beginn der E-Mail-Kultur markierte zweifellos den Beginn der digitalen Kommunikation, die später auch für die Verbreitung von pornografischem Material genutzt wurde. Und das wiederum führt uns zu den Bulletin Board Systems, BBS. Ich werde mit dieser Abkürzung weitermachen, welche 1978 eingeführt wurden. Mit ihnen konnte man Texte und Dateien über Modems hoch- und herunterladen. Man könnte auch sagen, es waren schwarze Bretter bzw. Mailbox-Systeme, die es InternetnutzerInnen ermöglichten, Nachrichten zu lesen und zu verschicken. Und obwohl die meisten BBS anfänglich natürlich nicht für pornografische Inhalte genutzt wurden, entstanden im Laufe der Zeit spezialisierte BBS, die erotische Geschichten und Bilder hosteten. Die Saat für eine Online-Pornografie-Kultur war in diesem Moment ausgelegt.
Ja, genau. Und nicht zu vergessen, das Usenet, das ist auch so ein Relikt aus den Anfängen des Internets, als es noch keine Webseiten mit Foren gab. Und ja, war auch, wie die Bulletin Boards, Ort zum Austausch von Dateien. Und zu jedem Thema gab es eine Newsgroup, bisschen so wie bei Reddit heutzutage. In einer anderen Folge sind wir auch schon sehr auf Usenet eingegangen. In der Folge So tickt der Troll.
Gern mal reinhören.
Genau. Und jetzt halte ich mal fest.
Ich halte mich fest.
Setz dich hin.
Ich sitze da schon. Bandscheibe. Hallo. Ich sitze.
Eine vom Time Magazin erstellte Studie aus dem Jahr 1995 mit dem Titel Cyberporn ergab, dass 83,5% aller Inhalte des Usenets Porn waren.
Ach.
Ich würde mal hier sagen, der Demand bei den UserInnen war hier ganz klar ablesbar.
Relativ klar, ja. Genau. Du hast das gerade so schön ausgesprochen. Bulletin?
Du sprichst das immer so schön französisch Bulletin. Aus.
Ich habe es aber falsch ausgesprochen.
Ich sage immer Bulletin Board.
Bulletin Board?
Bulletin Board.
Das klingt viel, viel besser. Oh Gott. Also wir sind schon wieder in diesem Modus.
Ja, aber wo wir gerade bei witzig sind, das waren ja auch nicht immer Bilder und Geschichten, sondern da war auch echter so ASCII-Art. Porn dabei. Ich finde das super witzig. Einige kennen das vielleicht noch aus den Anzeigen für Sex-Hotlines aus dem Teletext. So wurden so mit Buchstaben und Zeichen Bilder gezeichnet und auch schon die ersten Emojis sind da entstanden. Und einige aus meiner Klasse früher hatten auch so eine Floppy für den C64 mit so Sequenzen, wo aus ASCII-Art nackte Frauen zu sehen waren. Das war echt noch lange, bevor ich überhaupt das erste Mal ins Internet konnte. Ja, das Internet an sich wurde ja dann erst mit den 1980er Jahren der Öffentlichkeit zugänglich. Und damals begannen schon einige Unternehmer, Webseiten mit pornografischen Inhalten zu erstellen. Mhm. Diese Webseiten boten dann halt Bilder, Texte an, und die dann über dieses neue World Wide Web zugänglich waren. Obwohl sie bei weitem nicht die Reichweite und Ausmaße heutiger Porno-Plattformen hatten, legten sie schon den Grundstein für eine weitere Entwicklung der Online-Pornografie.
Mhm.
Und auch für die Kommerzialisierung. Steve Cohen, der sich damals die Domain sex.com gesichert hatte, machte ein Vermögen mit Werbung. Und ja, er nahm so $50,000 pro Banner auf seiner Webseite ein.
Oh Mann, ich glaube, wir sind hier falsch abgebogen.
Ja, ich glaube auch.
Ja, ach Mann, ey, es hätte sich so einfach, man hätte so viel weniger Stress heute, wenn man einfach mal damals so kleine Blitzgedanken gehabt hätte,
ja,
ne?
Ja.
Einfach mal sex.com sichern.
Tja.
Oh Mann, ey, gut. Aber wir sind schon in den 1990ern angekommen, in denen die Entstehung des World Wide Web die Spielregeln der digitalen Kommunikation zweifellos neu geschrieben hat. Auch die der Online-Pornografie. Hast du, Katrin, zufällig die grandiose Netflix-Serie Pam und Tommy geguckt?
Nee, du hast sie mir schon mehrfach vorgeschlagen.
Mal.
Ich werde es machen.
Das ist ein veritables Lehrstück darüber, wie die Sexfilmindustrie das Internet als wesentlichen Vertriebskanal für sich entdeckt hat. Das Sextape diente zweifellos, es sind sich wirklich alle sicher, als Katalysator für die Verbreitung von Informationen über das Internet und rückte das Internet in die Liga der effektiven Vertriebskanäle.
Ach.
Was es vorher ja nicht war. Das Sextape zog nämlich nicht nur erfahrene InternetnutzerInnen an, sondern lockte auch viele Interessierte an, die, wie du damals, noch nicht so die vielen Berührungspunkte hatten. Mhm. Und es gibt in der Serie eine ganz bezeichnende Szene, die wirklich diesen Effekt, den ich gerade beschrieben habe, so schön nachzeichnet. Da gibt es nämlich die Szene, wo Pam und Tommy inkognito, also mit Sonnenbrillen, in eine öffentliche Bibliothek gehen, um über eine Website, also ein dort bereitgestelltes Computerterminal, die Seite aufzurufen, auf der ihr Sextape angeboten wird.
Ach, witzig, und die waren so aufrufbar.
Ja, damals war das ja eben auch noch nicht so mit Datenschutz und irgendwelchen Sperren und Altersbeschränkungen. Da konntest du einfach auf die Seite gehen. Und so war das ja früher. Ich glaube, mein erster Berührungspunkt mit dem Internet war in der Schule.
Ja.
War jetzt nicht die Seite. Es war irgendwie für ein Referat recherchiert, auf Lycos oder so. Aber ja, das ist eine sehr bezeichnende Szene gewesen. So, aber Pam und Tommy in allen Ehren, ihnen alleine die Credits zu geben, dass Online-Pornografie in den 1990er Jahren ein starkes Wachstum erfuhr, wäre allerdings etwas vermessen. Es gab ja auch einige technische Entwicklungen, die der webbasierten Erotik echte Höhenflüge verschafften. Allen voran im Bereich der Bild- und Videokompression, und zudem kamen die ersten Digitalkameras auf den Markt. Mhm. Damals waren die natürlich noch sehr teuer und nur für Profi-FotografInnen aus der Mode- oder Werbeindustrie erschwinglich, ebenso auch für gewerblich Filmschaffende. Aber auch die haben mitunter ja schon pornografische Inhalte kreiert. Also wieder zwei Welten, die zueinander gefunden haben.
Ja.
Und das, was sie produziert haben, konnte man ja dann mittels neuer Kompressionsverfahren wesentlich schneller und datenschonender über das Internet verbreiten. Noch bevor MP3 zum Standard wurde, gab es ja auch MP2 und MP1. Letzterer wurde Anfang der 1990er Jahre vorgestellt und galt zunächst nur für Bewegtbild-Content. Die Forschung in diesem Bereich aber war intensiv und es wurden kurz nacheinander immer bessere algorithmische Standards und Verfahren etabliert. MP3 und MP4 kennen wir alle heute und wir nutzen es regelmäßig, ich würde sagen gar täglich, wenn nicht sogar stündlich.
Ja, das stimmt. Ich mag ja das Wort Bewegtbild-Content, das klingt so richtig in diesem wie aus den 90er Jahre.
Das klingt wie Multimedia und EDV. Aber ich dachte,
klicken Sie auf diesen Hyperlink, bitte.
Also ich dachte, du sagst, Bewegtbild gefällt dir, weil es passt einfach zum Thema.
Ja, das auch.
Das ist in der Tat Bewegtbild-Content.
Aber was mich eigentlich interessieren würde, mit welchen Testsequenzen hat man eigentlich damals gearbeitet? Vielleicht waren das ja auch schon pornografische Inhalte. Du weißt, worauf ich anspiele.
Mhm. Ja klar, du sprichst auf Lena oder Lena an, the first lady on the Internet.
Ja.
Auch wieder so ein Lehrstück für eine Grundregel, nämlich das Internet vergisst nie.
Mhm.
Auch hier möchte ich gleich einen Halt drunter legen. Das Internet vergisst nie. Lena Forsén, eine Schwedin, jobbte in den 1970er Jahren als Model unter anderem für den Playboy. Und 1972 war sie das Motiv für den sogenannten Centerfold. Das ist dieser Teil in der Mitte, der meistens verklebt war. Und genau dieses Motiv nutzten Ingenieure der University of Southern California wenig später als Testbild für die Forschung rund um das JPEG-Bildkompressionsverfahren. JPEG steht für Joint Photographic Expert Group und Ziel war es, effiziente Methoden zu entwickeln, um digitale Bilder zu komprimieren, ohne dabei signifikante Qualitätsverluste zu erleiden. Schon damals galt ja, je mehr Speicherplatz gespart werden kann, umso besser die Übertragungsgeschwindigkeit. So, und 1973 nahm die Forschungsgruppe Forsens Bild und fing an, es in einzelne Blöcke zu unterteilen, sortiert nach Farben und Helligkeiten. Diese werden dann analysiert und mit Hilfe von speziellen Algorithmen wieder zusammengepackt, wobei weniger wichtige Details entfernt werden, um die Bildgröße zu reduzieren. Und das Ergebnis ist dann eine komprimierte Version des Bildes, die weniger Speicherplatz benötigt, aber immer noch eine akzeptable Bildqualität bereithält. Habe ich jetzt Kompression gut erklärt?
Sehr gut.
Was sagt
sehr
die Expertin?
Puh. Sehr, sehr gut.
Das Schlüsselkonzept des JPEG-Kompressionsverfahrens war geboren und Lena diente auch in den nachfolgenden ForscherInnen-Generationen als beliebte Vorlage. Sie selbst, Achtung, erfuhr erst Ende der 1980er Jahre, dass sie eine Art Technologie-Kompressionsstar war. Und problematisch an dem Ganzen ist, dass Lena Forsens Bild jahrzehntelang in öffentlichen Datenbanken verfügbar war und ohne ihr Wissen immer wieder auf eine bestimmte sexuell ausbeuterische Art und Weise verwendet wurde. Dadurch wurde sie ja unaufhörlich auf ihre Vergangenheit als Nacktmodel reduziert, obwohl sie sich längst davon distanziert hatte. Das war ja damals nur, um irgendwie Geld zu verdienen. Mhm. Die ist längst in ihrem Leben vorangegangen. Und es gibt auch eine Dokumentation, die das ganze Thema nochmal aufarbeitet und dabei helfen soll, dieses Vergessen mal voranzutreiben.
Ja, ganz wichtig. Hier möchte ich wieder eine Folge empfehlen, nämlich unsere Folge Nackte Tatsachen.
Da haben wir auch wieder eine frühe Folge.
Genau, da haben wir auch in anderer Perspektive über dieses Thema gesprochen und eben auch über Lena oder Lena. Und seit dem 1.4., und das ist kein April-Scherz, werden von der IEEE, Computer Society, dem weltweiten Berufsverband der IngenieurInnen, TechnikerInnen und WissenschaftlerInnen, keine wissenschaftlichen Arbeiten mehr mit ihrem Bild angenommen.
Das finde ich
das
mal großartig.
Super, ne?
Ich meine, wie alt ist die Frau mittlerweile? Ich glaube, um die 70?
Bestimmt.
Es ist nur mal Zeit.
Ja. Ja, aber weiter in unseren Dekaden. Mit der zunehmenden Verbreitung von Breitbandinternet in den 2000ern wurde es einfacher und schneller, hochwertige pornografische Inhalte online zu streamen und herunterzuladen. Ob dies zu einem exponentiellen Anstieg der Online-Pornografie oder einer starken Nachfrage nach Videos führte oder ob die entstehende Online-Pornografie der Treiber für die größere Bandbreite war, das ist wieder so ein klassisches Henne-Ei-Ding. Ne?
Was war zuerst da, der Porno oder das Breitband?
Genau.
Man kennt die Frage.
Und ich will hier nochmal ganz kurz abbiegen, wo wir schon beim Henne-Ei sind, in die Richtung die Sexindustrie als Treiberin von Technologien. Dieser Industriezweig ist, wie wir ja schon gelernt haben, finanziell stark aufgestellt und groß. Viele Anbieter und noch viel mehr NutzerInnen. Und deshalb ist es gar nicht so verwunderlich, dass sie an manchen Stellen richtungsbestimmend war. Ein wunderbares Beispiel dafür ist dieser HTML5-Standard. HTML ist eine Beschreibungssprache, mit der Webseiten gebaut werden. Nicht zu verwechseln, es ist keine Programmiersprache.
Okay, gut, dass wir das nochmal festgehalten haben.
Als Programmiererin ist mir das sehr wichtig.
Oh nein, bist du auch eine von denen, die sagt, Webdevelopment ist kein richtiges Development? Bist du eine von denen? Was erfahre ich noch hier? Das ist ja unglaublich.
Manchmal würde ich sogar so weit gehen, JavaScript ist keine Serversprache, aber mit Node.js, naja, egal. Ich glaube, wir schweifen hier ab und ich mache mir hier keine Freunde.
Bestimmt nicht.
Ja, vor dem HTML5-Standard war Flash das Ding, um animierte Inhalte auf Webseiten anzubieten. Ja, du nickst auch schon und die meisten HörerInnen kennen das auch noch, dass auf Webseiten irgendwas stand von Makromedia Flash Player.
Ich glaube, meistens hatte man den nicht.
Ja, ja, genau, meistens hatte man den nicht oder man durfte den nicht installieren oder irgendwas war mit dem auf jeden Fall.
Ja, ja, ja.
Und Ja, irgendwann kam dann halt dieser neue Standard, der das auch alles konnte, was Flash konnte. Aber die meisten Website-BetreiberInnen sahen halt keine Notwendigkeit, jetzt alles umzuprogrammieren, nur weil ein anderer Standard genutzt wird und es dafür aber auch keinen Mehrwert für die UserInnen gab. Erst als Apple sich komplett weigerte, Flash auf iPads zu unterstützen, sind die Pornografie-Seiten direkt auf den HTML5-Zug aufgesprungen, um eben Tablets und Smartphones pornotauglich zu machen.
Ich möchte mir nicht vorstellen, wie viele HTML5-Experten plötzlich gesucht wurden.
Ja, genau. Denn das entwickelte halt so eine Riesen-Sogkraft, dass der Rest des Internets hinterherkam und HTML5 sich wirklich gegenüber Flash behaupten konnte. Echt Wahnsinn, ne? Ja, die immer größere Bandbreite war auch das Fundament für die Tube-Sites und Streaming. Zuvor waren halt Flash und HTML5 das Ding für animierte Inhalte und Videos mussten erstmal komplett runtergeladen werden, bevor sie abgespielt werden konnten. Mhm. Aber dank dieser Tube-Sites konnte man Inhalte sofort ansehen. Einfach Play drücken und los ging's.
Also du meinst sowas wie YouTube?
Genau, YouTube, genau. PornTube, sonst was.
PornTube?
Weiß nicht.
Was?
Das hat ja die ganze Art und Weise, wie wir Medien konsumieren, total revolutioniert und auch dazu beigetragen, dass Streaming heute wirklich weit verbreitet ist. Mhm. Und außerdem haben Tube-Sites die Tür für benutzergenerierte Inhalte aufgestoßen. Mhm. Jeder konnte jetzt Videos hochladen oder riesige Online-Communities aufbauen, aber auch Online-Radio, Podcasts etc. Das hat wirklich die Grenze zwischen Produzenten und Konsumenten total verwischt.
Ganz genau.
Und für die digitale Sexindustrie bedeutet das, dass sie einen riesen Konkurrenten plötzlich haben zu den traditionellen Pornostudios, nämlich eben diesen User-Generated Content. Neben YouTube sind dann eben auch diese speziellen Porno-Angebote entstanden, wie Pornhub, X-Hamster, YouPorn und so weiter, auf denen nicht nur eine riesige Masse an kostenlosen Videos zu sehen waren, sondern auch noch ganz viele unbezahlte HobbydarstellerInnen haben massenhaft Videos produziert. Und Streaming hat noch einen weiteren großen Markt eröffnet, über den wir an anderer Stelle sehr ausführlich sprechen werden, nämlich auch das Webcam-Business, insbesondere mit der Plattform OnlyFans. Auch das nur über Bandbreite, Online-Bezahlmöglichkeiten und der Webcam-Technologie möglich. Ich will hier gar nicht behaupten, dass Online-Pornografie diese Technologien erfunden hat. Wie du schon vorhin gesagt hast, waren sie definitiv Katalysator und auch richtungsweisend.
Um in den 2010er Jahren neue Höhenflüge zu erlangen. Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen war der Aufstieg, du hast es eben schon angesprochen, von Amateurpornos. Plattformen wie YouPorn oder X-Hamster ermöglichten es auch Nicht-Profis, eigene Inhalte hochzuladen, was zu einer komplett neuen Ära der Individualisierung und Diversifizierung in diesem Bereich führte. Sehr zulasten der Pornofilmindustrie. Und ich möchte an der Stelle mal eine ganz kleine Anekdote einwerfen, weil es war schon erstaunlich, wie sehr es diese Industrie in so kurzer Zeit wirklich vor massive Probleme gestellt hatte. Mhm. Wir sind ja jetzt in den 2010er Jahren. Ne? 2008 war ich aus beruflichen Gründen, ich möchte das wirklich ja mal betonen, aus beruflichen Gründen auf der größten Sexmesse der Welt.
Was war dein Beruf genau? Ich frage nur für eine Freundin.
Damals war ich ja noch im journalistischen Bereich unterwegs und bin für eine Reportage dahin gegangen. Mhm. Und das war 2008, also kurz vor diesem Switch in dieses neue Jahrzehnt. Und damals, ich kann es dir wirklich sagen, damals war das vielleicht im Hinterkopf ein Thema, dass es da sowas gibt wie das Internet, das vielleicht gefährlich werden könnte. Also als Vertriebskanal, klar, war es schon gesetzt für klassische Waren, also die ganzen Orion-Gedönse, Versand, ja. Beate Use, glaube ich auch. Also ganz, ganz viele Anbieter, große und kleine, hatten das natürlich schon den E-Commerce für sich entdeckt. Aber damals war das noch nicht so obvious, dass auch diese ganze Bewegtbild-Geschichte da irgendwann hinwandert und dass sogar Amateure da denen gefährlich werden könnte. Ich meine, da wurden ja noch die Porno-Oscars irgendwie irgendwie verliehen.
Ja.
Werden, glaube ich, immer noch verliehen, aber das war ja ein Riesending damals.
Also es gab damals nur so Filme, die man wirklich auch kaufen musste.
Ja, und wenn du über so eine Messe gehst, überall Leinwände, überall lief Pornografie. Mhm. Das war echt viel. Und es tut hier überhaupt nichts zur Sache, aber ich liebe es, diese Geschichte zu erzählen. Dieser Besuch auf dieser Sexmesse hat mich wirklich gelehrt, so, boah, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also was man da käuflich erwerben konnte, was man zu sehen bekommen hat. Live-Geschichten, also was auf den Bühnen stattfand. Aber du merkst, trotzdem gab es bei den Veranstaltern sowas wie eine moralische Grenze.
Ja.
Weil ich bin dann, oh Gott, ich war in so einer Halle und da ist mir aufgefallen, da gab es dann doch so den ein oder anderen Stand, der doch sehr abseits war. Mhm. Also der so, wo ich sagen würde, okay, die haben nicht viel Standmiete gezahlt. Die haben wahrscheinlich auch nicht viel Laufkundschaft gehabt. Habe ich mir das mal angeguckt und gedacht, okay, was ist hier der Standard? Also wo wird die Linie gesetzt? Und dann war das so ein kleiner Stand mit wohl Hardcore-Gay-Porn, der da verkauft wurde. Mhm. Und der muss wohl wirklich Hardcore gewesen sein. Aber was ich nie vergessen werde, ist, dass die Darsteller, die Hauptdarsteller, es waren zwei Hauptdarsteller, die waren auch die Produzenten und die standen auch am Stand und haben ihre Filme verkauft. Und ich werde nie vergessen, was deren Künstlername waren. Freddy Fuck und Arnold S.
Oh nein.
Also Freddy und Arnold haben offenbar nicht viel Standmiete bezahlt. Aber ich weiß, dass schon wenige Jahre danach, da war das dann wirklich, wenn diese Messe stattfand, die findet ja heute noch statt, ein zentrales Thema, das böse, böse Internet. Mhm. So, aber jetzt mal zurück ins Hier und Jetzt. Ich habe im Zuge der Recherche einen Zeit-Online-Artikel aus dem Jahr 2012 ausgegraben. Auch jetzt schon 12 Jahre her, also ein alter Artikel. Und der hat sich damit beschäftigt, wie Pornos seinerzeit die Entwicklung des Netzes vorantreiben. Und interessant, damals schon machten sie bis zu 30% des Datenverkehrs im Internet aus. Wir haben das Jahr 2012. Man konnte also damals schon mitnichten von einem vorübergehenden Phänomen sprechen. Hier greift quasi der Dreifachkatalysator. Hast ja eben schon angesprochen, HTML5 als Standard für die Darstellung von Websites. Brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Also hat ja Flash abgelöst und komplett neue Potenziale sozusagen aufgetan. Stufe 2 des Katalysators, der Einsatz von Digital Rights Management durch Pornoseiten. Sie waren Vorreiter bei der Entwicklung von Technologien zum Schutz ihrer Inhalte vor dem Kopieren und der Weiterverbreitung. Und obwohl diese Bemühungen nicht immer erfolgreich waren, trugen sie dennoch zur Weiterentwicklung von DRM, also Digital Rights Management Technologien, bei. Und die Stufe 3, die schnelle Verbreitung des Mobilfunkstandards 3G, also damals natürlich noch 3G, dieser wurde durch das Bedürfnis nach Pornografieinhalten stark vorangetrieben. Pornografie auf mobilen Geräten zu konsumieren, erhöhte die Nachfrage nach schnelleren mobilen Datenverbindungen und trug so zur Entwicklung und Verbreitung von 3G-Technologie bei. Und heute stehen wir schon bei 5G und ich glaube 6G ist schon in den Startlöchern.
Ja.
Ja, ich bin jetzt gerade an diesem Punkt hin und her gerissen, weil eigentlich, wenn wir jetzt historisch sauber bleiben, müsste ich vielleicht nochmal auf YouPorn und Co. eingehen und da nochmal so ein bisschen mit Nutzerzahlen und Wachstum flexen. Aber ich nutze die Gelegenheit doch lieber, um noch etwas unverhohlen Werbung für unsere Folge über Ashley Madison zu machen. Jenem Datenleak, der Millionen FremdgängerInnen enttarnt hat. Das war in unserer ersten Folge und offenbart, dass man nie davon ausgehen sollte, dass NutzerInnen-Daten geschützt werden wie der Heilige Gral. Was war damals passiert? Ashley Madison ist eine Online-Plattform, besteht ja, glaube ich, immer noch, die sich auf außereheliche Angelegenheiten und diskrete Begegnungen spezialisiert hat. Im Juli 2015 wurde bekannt, dass die Website von einer Gruppe namens Impact Team gehackt worden war. Die Angreifer drohten, die persönlichen Informationen der Millionen NutzerInnen zu veröffentlichen, einschließlich ihrer Namen, E-Mail-Adressen, Zahlungsinformationen und, ganz besonders pikant, sexuellen Vorlieben. Sie verlangten, dass die Website Ashley Madison und ihre Schwesterseiten sofort geschlossen würden, andernfalls würden sie die Daten veröffentlichen. Ja, und nachdem die Forderungen nicht erfüllt wurden, veröffentlichte jenes Team Impact im August 2015 tatsächlich eine große Menge sensibler Daten im Darknet. Da haben sich ja, glaube ich, auch zahlreiche Journalisten drauf gestürzt.
Mhm.
Ja, und diese Veröffentlichung führte zu einem Skandal, der weltweit Schlagzeilen machte und hatte schwerwiegende Konsequenzen für viele Nutzer von Ashley Madison. Einige verloren ihre Arbeitsplätze, andere wurde von ihren Partnern verlassen, PartnerInnen verlassen. Und es gab sogar Berichte über Selbstmorde infolge der Veröffentlichung persönlicher Informationen. Der Ashley Madison Hack hat die Schwächen der Datensicherheit von Online-Dating-Plattformen und die Risiken für die Privatsphäre und den Datenschutz von Nutzern deutlich aufgezeigt. Deshalb war mir das wichtig, das, glaube ich, hier doch mal eher zu platzieren, als jetzt nochmal die 12-millionste Abhandlung über YouPorn und Co.
Ja.
Es hat aber auch zu einer breiteren Diskussion über die Sicherheit von Online-Diensten und den Schutz persönlicher Daten geführt. Fun Fact übrigens, die meisten Chatpartner waren Bots. Das ist ja noch die Ironie, die da rausgekommen ist.
Ja.
Genau, so viel zu Ashley Madison.
Aber noch ein weiterer Fun Fact. Diese Folge ist ja auch der Grund oder ja der ausschlaggebende Punkt, warum wir angefangen haben mit der Reise ins Darknet.
Das stimmt.
Weil wir da mal gucken wollten, wo sind denn jetzt diese Ashley Madison da?
Nee, wir haben sie nicht gefunden.
Nee, wir haben sie nicht gefunden.
Aber vieles anderes.
Ja, auf die 2020er, die jetzt chronologisch folgen würden,
stimmt,
wollen wir jetzt im Detail nicht konkret eingehen, denn das werden wir in den kommenden sieben Folgen noch zur Genüge tun. Hier spielt die Musik, die gerade am lautesten zu hören ist, aber so ein paar kleine Häppchen können wir schon mal auslegen. Virtual Reality, Corona, Online, Pornoboom, OnlyFans, Social Media, Sexroboter, Porn-KI und.
Oh, ich freue mich auf die vielen Querreferenzen zu vorangegangenen Folgen. Sexroboter hatten wir ja auch schon.
Ja. Und ich freue mich auch über die ganzen Statistiken, die wir ausgraben werden.
Oh ja.
Also eine, die muss ich schon mal vorab spoilern.
Gerne.
20% aller Männer gucken Pornos auch im Büro.
Nein.
Doch.
Also in meinem Büro definitiv nicht. Weißt du, wie schwer es war, über den Dienstrechner zu diesem Thema zu recherchieren? Es war wirklich nicht einfach. Ich muss mir dringend nochmal einen Privatrechner anschaffen.
Ja, stell mal vor.
Also neuen ohne, Privat, der ist irgendwie langsam da.
Ohne Internet sperren, wie viel es dann wären?
Ja. Stimmt.
Okay, aber fassen wir mal zusammen. Die Pornoindustrie ist zweifellos seit jeher Brückenbauerin bei der Nutzung und der Entwicklung neuer Technologien im Internet. Pornografieanbieter waren oft die ersten, die neue Technologien wie Fotografie, Film, Videoübertragung und das Internet nutzten, um ihre Inhalte zu verbreiten und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die frühen Pornounternehmer haben verschiedene Technologien perfektioniert, darunter Online-Streaming, Echtzeit-Kreditkartenabwicklung und Pay-per-Click-Banner-Werbung. Diese Innovationen haben dazu beigetragen, dass das Genre richtig, richtig groß wurde.
Ja, und das führt mich zu der eingangs gestellten Frage zurück. Wer hat wen jetzt am Ende groß gemacht? Das Internet, die Pornografie oder die Pornografie, das Internet, Katrin? Wie siehst du das?
Es kommt drauf an. Berater an.
Ein ganz klares Jein.
Ja, genau. In den meisten Fällen denke ich, die Innovation kommt von anderer Seite, also aus Nicht-Porn-Industrie. Spielt ihr aber perfekt in die Karten, wie eben der Camcorder, mit dem dann plötzlich Heimfilme gedreht werden konnten. Da wirkt sie dann wirklich so als Booster.
Heimfilme.
Aber eben
Heimfilme.
Nicht Heimatfilme, sondern.
Ja, aber trotzdem Heimfilme.
Ist das nicht
so? Ist das so?
Ja, aber es gibt ja noch so ein paar spezielle Anwendungsfälle, wie eben Pay-per-Click. Ich glaube, das kam wirklich aus der Pornoindustrie.
Und hat damals Wirecard, glaube ich, groß gemacht.
Ja, das kann sein.
Mhm.
Kennst du übrigens die Rule 34?
Mm-mm.
Die besagt, there's porn of it, no exceptions. Das ist so ein Meme, von dem keiner weiß, wie es entstanden ist und sagt sinngemäß, wenn es etwas gibt, dann gibt es auch Pornografie dazu, ohne Ausnahme. Und das ist definitiv auch auf jede Technologie anzuwenden. Alles wird irgendwann irgendwie von der Sexindustrie genutzt. Und?
Stimmt, die Pokémons.
Ja,
ich weiß, dass
auch.
Pornhub, ne, macht richtig geile Datenstories. Und ich habe mal irgendwann eine Statistik gesehen, wo sie das Suchverhalten der NutzerInnen aufgezeigt haben. Und tatsächlich, als dieser Pokémon Go-Hype war vor ein paar Jahren, da haben die Leute wirklich nach Pokémon Go-Porn gesucht.
Oh nein.
Also es wird wirklich alles durch die Pornomühle gedreht.
Ja, auch die Pflegeroboter und KI sowieso.
Ja.
Ja. Und die VR-Brillen.
Das stimmt. Oh Gott, oh Gott.
Was da noch auf
uns kommt. Worauf haben wir uns hier bloß eingelassen?
Ich weiß es nicht. Ja, aber.
Ich glaube, jetzt aus der historischen Betrachtung ist alles gesagt.
Mhm.
Aber du hast hier noch einen kleinen Werbeblock
vorbereitet. Ich habe noch einen Werbeblock. Wir haben ja jetzt schon auf ein paar andere Folgen referenziert, ein bisschen Eigenwerbung gemacht. Und ich möchte auf das Aging with Tech Festival 2024 aufmerksam machen. Das steigt am 15. und 16. Mai im Körperhaus in Hamburg-Bergedorf. Und ein Teil davon wird auch übertragen, aber wer am 16.05. vorbeikommt, der kann uns treffen. Wir machen da den digitalen Enkeltrick.
Beziehungsweise versuchen wir es.
Genau.
Genau. Ist deine Mutter auch wieder dabei?
Ganz bestimmt.
Dann könnt ihr auch endlich mal Katrins Mutter erleben.
Ja, die hat viel zu erzählen.
Die hat sehr viel zu erzählen und ja, wird auf jeden Fall ein Publikumsmagnet. Oh, die kann ja richtig schön, die könnte kobern für uns.
Genau.
Die schicken wir so raus und dann, okay, alles klar, das müssen wir noch ein bisschen ausarbeiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser historischer Abriss mit nicht wenig Eigenwerbung. Wir freuen uns, in 14 Tagen wieder senden zu können. Wir freuen uns auf euch und bis dahin, macht's gut.
Bis dann.